Also was bedeutet das dann am Ende für einen großen Unterschied, dass das so ist?
Das sollten wir uns wirklich klar machen. Das heißt ja nicht, dass wir uns da dagegen sträuben, aber wir müssen damit leben, dass eben die beiden anderen Religionen hier große Probleme mit uns haben. Deswegen, manchmal kann man auch von Theologen hören, von Deutschen, dass sie sagen, man sollte das doch nicht so betonen, damit wir dann ein bisschen netter und friedlicher miteinander umgehen und sollten doch lieber einfach vom Monotheismus reden. Aber das ist uns Christen nicht möglich. Und man muss sich dabei, glaube ich, auch nicht bloß verteidigen, sondern man kann sowohl an den jüdischen wie an den muslimischen Schöpfungsgläubigen die Frage stellen, wie stellst du dir überhaupt Schöpfung vor? Wie kann es überhaupt außer dem absoluten und unendlichen und alles erfüllenden Gott überhaupt noch ein Geschöpf geben? Wie soll das überhaupt möglich sein? So dass die auch zu Problemen kommen. Erst recht, wenn man noch einen Schritt weiter geht und jetzt sagt, wie ist es mit der Torah und an die Frage der Juden und wie ist es mit dem Koran? Frage an die Muslime, an den Urkoran und die Ur-Torah, dass dort gesagt wird, die ist selber auch nicht bloß geschaffen, sondern sie hat einen ungeschaffenen Ursprung und einen ungeschaffenen Kern. Und dann stellt sich heraus, dass auch dort, wenn sie das bedenken würden, sie in dieselben Probleme kommen wie die Christen, die dann gefragt werden, ja, ist er nun ein Mensch oder ist er Gott? Das kann man doch nicht beides zusammen sein. Dasselbe Problem taucht bei euch auf. Also erstmal, wie ist Schöpfung überhaupt möglich, wenn Gott nur ein reines Unum wäre? Und zweitens, wie ist die Offenbarung möglich über die Schöpfung hinaus noch einmal? Das ist ja, was uns verbindet mit den beiden anderen Religionen, dass wir nicht bloß die Schöpfung haben, sondern eine innerhalb der Schöpfung eine Offenbarung.
Die bei uns eben in diesem Menschen, Gott, Menschen, Jesus Christus in Fülle und ganz da ist. Also darauf läuft das alles hinaus. Wenn ich das so höre, dann denke ich mir, also der Christ ist derjenige, der sich hinwendet zu Jesus Christus und einen Weg mit ihm geht auf Gott Vater zu, dann ist das ja nichts Statisches. Also im Grunde ist der Ausdruck Christsein gar nicht so richtig, sondern eigentlich müsste man sagen, es ist ein Christwerden.
Ja, eben, Sie haben das Wort Weg verwandelt. Das kommt ständig vor in der Apostelgeschichte, also in der Schilderung über die ersten Verkündigungen und die Ausbreitung des Glaubens. Da heißt es immer, erst einmal, Sie sollen sich taufen lassen auf den Namen Jesu Christi, Sie sollen sich zu Jesus Christus bekehren. Und dann ist immer die Rede vom Weg, auf dem Sie gehen. Deswegen, Sie hatten den Ausdruck ja auch verwendet, Nachfolge. Das ist nicht so glücklich im Lateinischen, da heißt das Imitatio, das heißt eigentlich Nachahmung, eben imitieren. Das ist nicht gemeint, wir sollen nicht als kleine Jesus herumlaufen, sondern nachfolgen, auf unsere Weise nicht das Gleiche tun wie er, sondern dasselbe, aber uns auf ihn beziehen, mit ihm in Verbindung kommen. Das meine ich, das sei eine Aufgabe eigentlich für alle Christen. Das wird nicht immer so betont, müsste aber meiner Überzeugung nach auch in der Predigt oder so stärker gesagt werden, dass Christen tatsächlich Leute sind, daher dieser Name, dass sie sich auf ihn beziehen. Es ist richtig, dass die Muslime, wir haben ja früher auch Mohammedaner genannt oder so, dass wir das aufgegeben haben, weil Mohammed ein Prophet ist. So wie für die Muslime Jesus eben nur ein Prophet ist. Aber für uns ist er, ich darf nochmal wiederholen, Gott von Gott und Licht von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Er ist kein Halbgott und kein Halbmensch. Er ist ein ganzer Mensch und eben das aber als zweite Person der Gottheit.
Deshalb sagt Jesus dann auch, ich bin der Weg. Sowas kann man ja nur sagen, wenn sich im Endeffekt alles in ihm bündelt dann.
Was heißt jetzt nun sich zu Jesus bekehren? Er kommt ja und sagt, er will uns zum Vater führen. Natürlich gibt er uns auch Anweisungen. Ich habe nicht gesagt, dass die Bergpredigt nicht etwas ganz Wichtiges und Wesentliches ist, sondern ich sage nur, dass sie nicht das eigentliche Zentrum ist. Vor allen Dingen ist sie ja auch kein Ethos, das die Grammatik der Bergpredigt ist nicht ein Befehl, ein Imperativ, ein Du sollst, sondern ist die Verkündigung einer neuen Wirklichkeit und eines Seins, das wir bekommen haben. Aus nämlich dieser Verbundenheit mit ihm können wir dann eben jetzt mit ihm umgehen und uns auf ihn beziehen, in welcher Weise auch immer. Und hier sollte vielleicht das auch ausdrücklich gesagt werden, weil das nicht jedem klar ist. Wir beziehen uns nicht auf einen Menschen, der damals vor 2000 Jahren gelebt hat, und jetzt erinnern wir uns daran, so wie Hegel einmal sagt, in Schwaben hat man gesagt, etwas ist so lange her, dass es nicht mehr wahr ist, und ihm komme es manchmal so vor, dass das mit Jesus Christus auch sei. Er ist ja für Christen ist er ja gegenwärtig. Er ist gegenwärtig, wo zwei oder drei in seinem Namen verbunden sind. Er ist gegenwärtig, wo Leute miteinander die Bibel lesen und vorher gebetet haben, weil man sie eigentlich nur im Heiligen Geist richtig lesen kann. Und er ist gegenwärtig im Abendmahl in der Eucharistie. Also er ist jetzt da. Wir beziehen uns nicht da künstlich zurück auf 2000 Jahre. Die Bücher sind 2000 Jahre alt. Aber deswegen beten wir ja und lesen sie in dieser Form, dass wir es unmittelbar mit ihm zu tun haben. Und in der Liturgie wird immer gesagt, mit uns ist er da, jetzt ist er da, wir sind mit ihm da. Das muss man hineinnehmen. Und das sieht anders aus als eben in den beiden anderen Schöpfungsreligionen.
Ich denke, das können wir nach einer kurzen Musik noch weiter vertiefen. Berufen zur Gemeinschaft mit ihm, das ist der Titel dieser Credo-Sendung. Und wir können gleich diesen Gedanken, wir sind berufen ins Christwerden, in das Mitsein mit Christus, noch ein wenig tiefer denken. Berufen zur Lebensgemeinschaft mit ihm, darüber sprechen wir in dieser Credo-Sendung mit Professor Dr. Jörg Splett. Er ist Philosoph, uns zugeschaltet aus Offenbach in Frankfurt. Und wir haben schon näher darüber nachgedacht vor der Musik, dass Berufung für uns Christen, also dass Religion, Glauben für uns Christen nicht bedeutet, alleine ein Weltbild zu haben oder auch einfach in Beziehung zu sein zu dem Schöpfergott, sondern dass es immer ein Mitsein mit Jesus Christus ist. Jesus Christus bezieht seine Jünger auch in dem, was er sagt in der Bibel, auf sich selber. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das haben wir vorhin gehört. Professor Splett, schauen wir jetzt nun mal weiter. Wie kann denn diese Berufung ins Christwerden sich, wie sieht das aus? Wir haben eben gehört, die Berufung baut sich auch auf, also eben Berufung ins Leben, dann ins Christsein, ins Christwerden, dann die spezifische Berufung eines Menschen und die Berufung jeden Augenblicks, immer wieder, weil eben Jesus Christus da ist für uns und eben nicht Vergangenheit ist. Jetzt gucken wir uns die Berufung ins Christsein genauer an in dieser Sendung. Wie sieht denn da der Weg dahin aus?
Ah ja, ich glaube, wir müssen erst noch ein bisschen verdeutlichen, auch im Blick nochmal auf die Schrift. Wir haben ja von dem Skandal gesprochen, der hier drin steckt, dass ein Mensch solche Ansprüche stellt. Das müssen wir zunächst nochmal aufnehmen, und das gilt für jeden Christen. Also bei Berufung denken viele eben, wie Sie auch eingangs gesagt haben, eben an den Priesterberuf oder Rufung zum Priester oder zum Ordensmann oder Ordensfrau, sondern es gilt für alle Getauften eigentlich die Forderung, eine Freundschaft mit Jesus Christus aufzubauen. Aristoteles sagt, zwischen Gott und Mensch kann es gar keine Freundschaft geben, so ähnlich wie zwischen Freien und Sklaven nicht. Und genau diesen Freundschaftsbegriff des Aristoteles nimmt dann Thomas auf und sagt, die Liebe Gottes zu den Menschen und des Menschen zu Gott und auch die Liebe zu Christus ist tatsächlich eine Freundschaftsliebe, aber die Freundschaftsliebe von jemand, der eben zugleich als Mensch hier erhebliche Ansprüche stellt. Er ist also eben nicht bloß Lehrer und Vorbild, auch solchen strebt man ja nach, sondern man muss einmal schauen, in welcher in welchem Ausmaß er das Gottesverhältnis an sich selber bindet. Wir haben zum Ende des Kirchenjahres, kommt da immer noch einmal dieser Text aus dem Matthäus-Evangelium zur Verlesung.